free audio post-production by Alphonic.com.
Heute habe ich einen besonderen Gast. Der war mal Ingenieur und hat sich so mit Halbleitern beschäftigt. Irgendwas hat ihn daran aufgehört zu reizen. Das werden wir bestimmt heute noch hören. Und dann ist er Zukunftsgestalter geworden. Also er macht jetzt nicht mehr Halbleiter, sondern er inspiriert ganze Teams, Zukunftstechnologien auf den Weg zu bringen oder auch Lieferketten zu dekarbonisieren. So, schon mal so ein paar Stichworte. Aber er ist vor allen Dingen jemand, der wahnsinnig Lust auf Zukunft hat und er ist ansteckend. Er ist echt ansteckend. Man ist ein bisschen, verbringt ein paar Minuten mit ihm, redet so ein paar Worte hin und her und schon ist man komplett infiziert. Man ist infiziert, Lust zu haben, über Zukunft nachzudenken, was möglich ist, wo wir irgendwie hinsteuern. Deswegen hat er auch ein Camp gegründet. Camp für diejenigen, die er angesteckt hat. Das Camp für Neugierde und Zukunftslust. Da geht's um einfach machen. Also wirklich mal irgendwie ins Machen zu kommen. Und er hat mit einem Kumpel einen Podcast. Also wenn man dann auch noch Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, einfach ins Machen zu kommen, dann hört man sich den Podcast an und dann kriegt man da auch noch irgendwie gute Tipps. Und außerdem, er ist Papa. Und was mich besonders freut, er ist Franke. Er wohnt in Bamberg, war schon mal weg, ist jetzt aber wieder zurück. Ich bin ja Erlangerin. Ich bin weggegangen aus Erlangen. Also wir waren mal früher Nachbarn. Aber ich bin jetzt ja, wie ihr wisst, in Berlin. Aber es freut mich wahnsinnig, jetzt mit einem Franken hier zu sprechen, auch wenn wir nicht Fränkisch sprechen werden. Also, das war die Einleitung zu meinem tollen Gast, auf den ihr euch heute hier freuen könnt. Herzlich willkommen, Tobias Leisgang.
Ja, guten Morgen, Monika. Guten Morgen an alle, die zuhören. Und wow, was für eine Wertschätzungsdusche. Ich fühle mich ja total überwältigt von den ganzen tollen Beschreibungen.
Soll so sein. Soll's ja Spaß haben.
Voll.
Ja. Aber ich habe ja nur einen Teil gesagt. Also das, was ich eben so aus der Kürze, der wir uns kennen, rausziehen konnte und weiß. Aber bitte für all die, die jetzt zuhören, erzähl doch du auch erstmal noch mal ein bisschen ausführlicher, wer du bist, weil es ist ja auch spannend, das aus deinem Mund zu hören.
Ich finde, es war schon sehr gut getroffen und es hat schon viele wesentliche Elemente. Also man hat vielleicht gemerkt, ich habe so unterschiedliche Interessen oder mache viele Dinge irgendwie parallel. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich multipassioniert bin. Ich dachte immer, ich wäre irgendwie falsch, aber es gibt viele Menschen, die einfach so sind und sich nicht eben den Spezialistentum hingeben. Und das war tatsächlich der Grund. Du hast gesagt, ich war mal Ingenieur. Also ich habe tatsächlich Elektrotechnik studiert und habe tatsächlich Halbleiter entwickelt und habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich nicht so bin wie die anderen Ingenieure, die sich irgendwie tief reinbohren und oh, da kann man noch ein Patent draus machen. Da habe ich relativ schnell das Interesse dran verloren und habe dann eine Führungslaufbahn eingeschlagen, weil ich eigentlich schon immer mit Menschen arbeiten wollte. Genau, und war dann eben lange in der Halbleiterbranche unterwegs, war dann 6 Jahre jetzt auch in der Automobilindustrie bei einem Zulieferer. Ja, und bin dann zum Ende letzten Jahres dann da komplett raus, weil, ja, also für jemand wie mich haben die da nicht mehr gebraucht. So ein Pionier, der irgendwie an Innovationen und Neuigkeiten, deswegen habe ich gesagt, ich glaube, ich muss gehen. Also unsere Wege trennen sich jetzt, meine Reise geht jetzt woanders weiter. Um mal so den Titel deines Podcasts aufzugreifen und bin jetzt tatsächlich in der Unternehmensberatung, würde man formell dazu sagen, ich mag das Wort Unternehmensberater aber nicht, weil das klingt immer so ein bisschen, als ob ich das Patentrezept hätte oder die Glaskugel, die Organisation sagt, mach mal diese 5 Punkte jetzt und dann hast du eine tolle Zukunft. Ich sehe mich da eher so ein bisschen als Wegbegleiter oder Reiseleiter oder wie auch immer.
Da sind wir schon bei der Reise. Ja, wunderbar. Eine Frage, die ich ja gern meinen Gästen stelle, ist, was verbindest du überhaupt mit Heldenreise? Kann auch sein, dass du damit nichts verbindest oder dass du den Begriff gar nicht magst. Und hast du, und wenn, auch schon mal Heldenreisen erlebt? Und wenn, welche?
Also wenn ich Heldenreise höre, dann denke ich zuerst irgendwie so an Hollywood. Irgendwie so der klassische Hollywood-Streifen. Es gibt irgendwie einen Helden, keine Ahnung, Marvel-Universum oder DC-Comics, irgendwie Batman, Superman. Das sind für mich so die Assoziationen mit Heldenreise. Und die erleben viel auf ihrer Reise. Es gibt irgendwie Widersacher, es gibt einen Tiefpunkt und am Schluss gibt's quasi das glorreiche Ende und der Held erstrahlt in Glanz und mit viel Ruhm und Ehre. Das ist so für mich das Bild der Heldenreise. Und
gefällt dir das?
Naja, mir gefällt das Bild der Reise und mir gefällt schon das Bild, dass es einem einfach Höhen und Tiefen gibt. Was mich da dran irgendwie eher abschreckt oder was mir nicht so dran gefällt, ist so ein bisschen diese Unterteilung in Gut und Böse. Weil ich der Meinung bin, es gibt Dinge, die sind gut und steckt auch vielleicht ein Stück weit Schlechtes in Dingen oder auch andersrum in schlechten Ereignissen oder in, ja, was gerade so in der Welt um uns rum passiert. Da können ja viele Leute sagen, es wird ja immer schlimmer in dieser Welt. Mhm. Und trotzdem kann man positive Dinge drin erkennen. Genau, also so dieses schwarz-weiß-gemalte, gut-schlecht, Held, Widersacher, das stört mich so ein bisschen oder das irritiert mich so ein bisschen. Und halt so dieses ein Held, also meistens ist es ja einer. Okay, ich habe jetzt in manchen Filmen ist es tatsächlich ein Team von Helden und Heldinnen, aber ich bin da eher so der Team-Typ, der sagt, naja, was, also alleine ja, aber 1+1 ist halt oft auch 3 und ist eher so ein Team als ein einzelner Held oder eine einzelne Heldin.
Ja. Ah, ist interessant, dir da nochmal zuzuhören. Inspiriert mich zu meinem nächsten Podcast, das nochmal klarzustellen, was das mit dem Gut und Böse denn eigentlich im Monomythos auf sich hat. Weil es geht ja, also beides ist ja quasi, gehört ja zusammen. Und der Antagonist ist immer der Dämon, also der Anteil in uns, der integriert werden will in dem klassischen Heldengeschichte. Und auch was ich jetzt auch nochmal spannend finde, passt zwar überhaupt nicht in diesen Podcast rein, aber trotzdem, es gibt da einen wahnsinnig spannenden Film, der heißt The Cooler. Hast du von dem mal gehört?
Nee, da klingelt jetzt erstmal nichts.
Der wird eingesetzt in einem Spielcasino, um quasi, weil er so eine negative Energie hat, damit die Leute verlieren. Und der ist der Held in diesem Film. Und das lohnt sich auch mal, so eine Heldenfigur quasi vorzustellen. So, der gar nicht der große Held ist in dem Sinne, ja, sondern komplett anders. Einer meiner Lieblingsfilme, ein super spannender Film. Aber wir schweifen ab. So, deine eigene Heldenreise, hast du dazu was?
Naja, also ich glaube schon, wenn ich jetzt zurückblicke, dass man da schon vielleicht Heldenreise dazu sagen kann oder dass einzelne Etappen meines Lebens Heldenreisen waren. Keine Ahnung, ich habe erzählt, ich habe irgendwann quasi so dieses Ingenieurswirken an den Nagel gehängt und habe zwar noch mit Ingenieuren und Ingenieurinnen zusammengearbeitet und habe auch einen Gefallen an der Technik, aber habe mich eher auf quasi Führung konzentriert. Da können wir auch sagen, ich bin da quasi durch eine Veränderung gelaufen, so vom Teammitglied zur Führungskraft zu werden. Da könnte man vielleicht auch Heldenreise ranschreiben oder auch einen Job an den Nagel hängen, zu sagen, ja, nach 6 Jahren Automobilbranche ist jetzt auch genug. Ich habe das Gefühl, ich bin da nicht mehr der Richtige für die aktuelle, sage ich mal, Etappe, die dieses Unternehmen nimmt, und ich gehe jetzt in eine 100% Selbstständigkeit. Auch das ist ja ein Stück weit ein Helden, eine Reise und mit Höhen und Tiefen, die ja so ein Held erlebt. Genau, also ich bin jetzt wahrscheinlich gerade eben mittendrin in der nächsten Etappe auf der Heldenreise von, ja, vielen Heldenreisen.
Spannend. Also Der Podcast heißt ja Zukunft Heldenreise und hat ganz viel damit zu tun, dass es um Aufbruch geht in etwas, was man nicht kennt. Mhm. Und dabei gibt's eine ganze Menge Widerstände, Verweigerungen. Man muss aufräumen, man muss sich eben den Dämonen stellen, die da hochploppen und sagen, nein, das wollen wir alles irgendwie überhaupt gar nicht. Und da geht's schon auch eher dramatisch zu, als dass das jetzt ein gemütlicher Spaziergang ist. Insofern ist Heldenreise nicht immer einfach nur eine Veränderung, sondern beinhaltet Drama. Drama verschiedenster Art und auch quasi so das Spezifische ist, dass man das Drama als Möglichkeit erkennt. So, da gibt's ja einen großen Matchpoint zu dir, weil du das ja quasi deine DNA ist, das Drama zu nutzen als Spielfläche. So, wie sieht für dich deswegen Zukunft aus oder was ist daran für dich denn spannend?
Naja, du hast schon einen Aspekt gesagt, das ist quasi das Unsichere. Man weiß nicht, was kommt. Ich fände es ganz furchtbar, in einer Welt zu leben, die vorbestimmt ist. Das wäre für mich arschlangweilig irgendwie. Weil, also, da gibt es ja keine Überraschungen. Da gibt es ja auch wenig Neues zu lernen. Ja, da muss ich mir irgendwie nur das Skript durchlesen, was passiert die nächsten 7 Tage und dann kann ich sagen, ja toll, super. Also
ja,
gibt's halt weder positive noch negative. Jetzt können wir sagen, ja, wie geil wäre es denn, wenn es nur die positiven Überraschungen geben würde und die negativen bleiben aus. Aber was heißt denn negativ? Also ich habe ja gesagt, ich war so im Bereich Halbleiter, da geht's viel um Innovationen. Was ist der nächste irgendwie Chip? Was ist die nächste Technologie, die da eingebaut wird? Und also da gehört ja Scheitern und Irrtum irgendwo dazu. Das ist eigentlich auch so ein bisschen dann das Ingenieurs-DNA dann doch in mir zu sagen, ja okay, so hat's nicht funktioniert. Ich habe es mal ausprobiert, jetzt muss ich aber nochmal einen anderen Weg probieren und der hat vielleicht auch nicht funktioniert und ich muss es nochmal anders probieren. So lange, bis man eben dieses Rätsel gelöst hat oder das Problem gelöst hat. Und das finde ich halt das Reizvolle an Zukunft, zu sagen, naja, dadurch, dass die so unsicher ist und ich nicht weiß, was kommt, bietet es aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zum Gestalten und zum Ausprobieren.
Ich gehe jetzt mal ein bisschen ketzerischer rein. Das ist ja alles ganz schön und gut und das mag ich ja auch in meiner Freizeit gerne, dass es aufregend ist und ich habe vielleicht auch Lust, mal einen Bungee-Sprung da irgendwie zu machen oder gebe mich sonst irgendwelchen Abenteuern hin, um einen Thrill zu haben. Aber unternehmerisch möchte ich es bitte irgendwie ganz anders. Und da soll es doch auch in meiner Arbeitswelt, möchte ich jetzt kein Rauf und Runter. Und das erlebst du doch wahrscheinlich auch, dass damit ausprobieren und wir gehen jetzt auf die Zukunft zu und wir schauen jetzt mal, wo wir Fehler machen. Also diese Kultur haben wir ja überhaupt gar nicht.
Nee, normal. Also in unserem Kulturkreis eher weniger. Ich meine, ich habe diese ersten 15 Jahre meines beruflichen Lebens in einer Firma gearbeitet, die quasi amerikanische Wurzeln hat. Da finde ich diese Kultur schon eher vor. Also dieses mal ausprobieren. Und da ist auch ein anderer Bezug zum Thema Scheitern da, auch vielleicht so zum Thema Perfektionismus. Ja, erstmal die Dinge richtig perfekt machen und dann damit rausgehen. Das hat mich schon geprägt, glaube ich. Ich war wahrscheinlich schon vorher ein bisschen deutscher, um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Machen diese Höhen und Tiefen, also macht diese Achterbahn im Unternehmerischen, macht das Spaß? Immer? Nein. Also ich könnte auch gerne darauf verzichten zu sagen, ja, jetzt irgendwie ein Auftrag durch die Lappen gegangen oder ich habe irgendwo Aufwand investiert, um jemand ein Angebot zu machen und dann wird nichts draus, weil ein anderes Angebot besser war oder weil das Angebot jetzt vielleicht nicht mehr relevant ist, weil sich die Umstände geändert haben, das Unternehmen jetzt in eine Krise reinläuft. Auf der anderen Seite ist es für mich aber irgendwie natürlich, also das ist so irgendwie, gehört so ein bisschen dazu zum Leben, dass halt Dinge neu entstehen und Dinge aber auch zu Ende gehen. Also das linear Wachstum fortschreiben und ich setze immer eins drauf und es wird immer besser, ist für mich irgendwie unnatürlich und deswegen macht es für mich irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie, klingt es ein bisschen philosophisch vielleicht, aber für mich gehört es halt zum Spiel dazu. Also wenn ich irgendwie Ups habe, dann gehört halt ab und zu auch mal ein Down dazu oder ein Irrtum oder Scheitern oder ich habe es ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
Auf einer individuellen Ebene kann ich dir da auch total zustimmen. Also ich, mir als Person geht es irgendwie auch so und so gehe ich auch persönlich in meinem Leben damit um. Erlebe es aber jetzt im unternehmerischen Kontext komplett anders. Komplett. Also da fangen wir bei Adam und Eva an, überhaupt Dinge in Frage stellen zu dürfen oder die Baustellen wirklich ehrlich auf den Tisch zu packen. So, oder auch, wie weit gehen wir denn mit dem Zukunftsdenken? Gerade jetzt, also in der Zeit, was jetzt wirtschaftlich und politisch und gesellschaftlich um uns herum passiert, da sieht die Zukunft ja auch oder das, wie man Zukunft gestalten will, von Leuten in bestimmten Machtpositionen, ja eher düster aus. Wie erlebst du das, was in Unternehmen auch gerade passiert, die Bereitschaft wirklich nachhaltige Strukturen zu implementieren und den Planeten mitzudenken?
Ja, also ich erlebe natürlich, dass da an vielen Stellen wenig in die Zukunft gedacht wird. Und ich weiß aber gar nicht, ob das so eine aktive Verweigerung ist oder ob das nicht eher ein natürliches Muster ist. Du hattest meinen Podcast zum Thema Entscheidungsfindung angesprochen und es gibt zwei so kognitive Verzerrungen, also Muster, die wir einfach aufgrund unserer langen Historie quasi oben in unseren Gehirnen einprogrammiert haben. Das eine ist das sogenannte Status Quo Bias, also dass ich halt quasi Dinge fortschreibe, die halt zur Gewohnheit geworden sind. Und wenn ich halt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel Automobilindustrie, wenn ich halt viele, viele lange Jahre erfolgreich Verbrennerfahrzeuge produziert und verkauft habe, dann ist es halt verdammt schwer, da irgendwie die Finger von zu lassen, weil es hat sich ja bei mir einprogrammiert, funktioniert doch, kann ich gut, ich bin da routiniert und ich fühle mich da irgendwie wohl in diesem Feld. Und auf der anderen Seite ist da so ein neues Spielfeld, nehmen jetzt mal die Elektromobilität, wobei das ja gar nicht mehr so neu ist, aber man findet mit Sicherheit noch andere Themen, wo ich eben nicht so vertraut da drin bin. Ich muss vielleicht ja bewährtes Wissen oder Dinge, in die ich viel Herzblut oder auch viel Geld investiert habe, die muss ich plötzlich sein lassen. Ich muss da was aufhören und dann kommt die Verlustaversion ins Spiel, die halt in unserem Gehirn Verluste höher bewertet als potenzielle Gewinne. Und diese potenzielle Gewinne liegen ja in der Zukunft. Also ich weiß es ja noch nicht, wie viel Gewinn kann ich damit erzielen. So, und jetzt mache ich diese Gewinn-Verlust-Rechnung in meinem Kopf. Ich muss was loslassen, also es ist was ein Verlust für mich bedeutet. Und ich habe einen Gewinn, wo ich noch nicht so genau sagen kann, ja, trägt es, wird diese Innovation, ist es was die Leute kaufen, hat das unternehmerischen Erfolg? Und dann ist es für mich schon wieder einfacher erklärbar, warum viele Unternehmen so in diesem Bestehenden verhaftet sind, weil da einfach diese kognitiven Verzerrungen zutage treten.
Obwohl da auch eine ganze Menge Ingenieure am Start sind, die Lust haben, weiterzuentwickeln, so wie du das vorhin auch beschrieben hast. Also die einzelnen Individuen möchten ja sehr wohl sich weiterentwickeln und haben Spaß auch daran und Freude. Aber dann gibt es Konstrukte und du sagst, das sind diese Biases so. Aber hat es nicht auch ganz viel mit Macht zu tun?
Das ist eine gute Frage.
Also hat Herr Trump einen Bias oder hat er nicht ganz andere Antreiber? Ist der Antreiber von den ganzen Milliardären, die gerade am Start sind, nicht eher, wir möchten zumindest unsere eigene Haut retten und das, was irgendwie allgemein der ganze Planet oder die Erde angeht, interessiert uns gar nicht. Also
naja, also ich könnte mir schon vorstellen, ohne es zu wissen oder das irgendwie erforscht zu haben, ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Verlustaversion eine Rolle spielt. Also wenn du sagst, ein Milliardär, da steht ja relativ viel auf dem Spiel. Also die haben ja noch mehr zu verlieren wie andere. Also man könnte zwar sagen, ist ja total bekloppt. Was haben die schon zu verlieren, wenn das mal eine Million weniger ist? Aber entscheiden ja wahrscheinlich auch nicht rational. Also ich denke schon, dass es eine Rolle spielen könnte. Aber ich denke schon, dass bei solchen, ich sage jetzt mal bewusst Typen, weil die sind ja überwiegend männlich, dass da auch noch andere Motivatoren dabei sind, warum die sich so verhalten, wie die sich gerade verhalten.
Mm. Ja, ja. Zu dem Männeraspekt, magst du dazu was sagen? Weil es ist ja schon krass, was wir erleben, wie stark sich gerade Männer in Machtpositionen gerade auch was wieder komplett in die Disbalance bringen. Da waren wir schon mal weiter.
Ja, also ich frage mich manchmal, ob das so ein bisschen, ich habe ja vorhin gesprochen von Natur und Zyklen der Natur und es vergeht was Altes, also das geht so in den Herbst und Winter, wo, keine Ahnung, Laub fällt ab und es erneuert sich etwas. Ich glaube schon, dass wir gerade in so einer Winterphase, würde ich es mal nennen, sind, wo bestehende Dinge einfach zum Ende kommen und neue Dinge in die Welt kommen. Und vielleicht ist es auch so, dass quasi diese Männer quasi an Bestehendem festhalten und sich jetzt quasi nochmal so ein bisschen aufbäumen. Das ist so ein letztes Aufbäumen und die sträuben sich halt mit aller Kraft gegen Neues, was in die Welt kommt, weil Dinge auf dem Spiel stehen, weil die halt Dinge loslassen müssen und deswegen drehen die halt vielleicht besonders wohl dann und klammern sich besonders fest an ihre Macht und an ihre Privilegien und was sie nicht alles haben. Aber ich bin da relativ gelassen, weil ich sage, okay, die Zeit wird das schon korrigieren. Lass die mal aufbäumen und lass die mal neue Ding machen. Es wird vielleicht ein bisschen eklig, aber das Neue wird gewinnen, wenn ich mal so in die Vergangenheit. Also ich beschäftige mich zwar viel mit der Zukunft, ich finde aber auch aus der Vergangenheit kann man relativ viel lernen. Wenn ich mal in die Vergangenheit gucke, gab es immer solche Phasen der Umbrüche und da hat dann das Neue am Ende des Tages dann doch gewonnen. In dieser Übergangszeit war es halt ein bisschen eklig, aber ja, wenn man das mal übersteht, dann kommt auch wieder der Frühling, um mal wieder in dieser Natur zu bleiben.
Super. Also ich finde die Naturanalogie, die du ausbreitest, ganz, ganz spannend, weil sie zeigt einem so auf, okay, das ist eben ein Zyklus, es ist eben ein Rhythmus und manche Zeiten werden eisig werden und auch tun auch weh. So, danach kommt aber der Frühling und ich stimme dir auch zu, wir sind leider Gottes mitten in der Eisphase gerade, aber das zu akzeptieren, macht es dann auch, ja, wie soll ich sagen, umgänglich. Man kann es dann auch einordnen, was eben gerade jetzt los ist. Ne?
Und fairerweise muss man sagen, also ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgenommen hatten. Du hattest gesagt, du warst heute draußen und es blüht schon und man riecht es schon. Wenn man mal ehrlich ist, es gibt doch schon von dem Neuen die zarten Pflänzchen und es blüht doch schon und man sieht doch schon das Grüne quasi durchblitzen. Also an der einen oder anderen Stelle sind wir auch schon im Frühling. Ne? Du hast Klimakrise genannt. Wie viele Startups gibt's, die sich da schon Kopf machen? Wie kann ich Produkte nachhaltiger gestalten, die an neuartigen Materialien forschen, die überlegen, was kann ich gegen die Vermüllung der Meere tun, die sich überlegen, wie kann ich Kreisläufe schließen, wie mache ich Verpackungen besser wie vorher? Also es gibt so eine Vielfalt da draußen von zarten Pflänzchen von Frühling. Wenn man da mal genau hinguckt, dann lässt zumindest mich relativ gelassen durch diese Umbruchzeit, durch diese Zeit des Winters irgendwie
schön
durchleben.
Schön. Magst du da noch weiter reingehen, was du da auch gerade entdeckst? Und was mich auch schon interessiert, ist sowas wie, was bedeutet das, diese Zukunft für dich, diese Faktoren, die zu dem Neuen gehören? Weil, wie wir ja gesehen, da haben ja unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen. Aber was ist für dich dabei wichtig? Welche Faktoren dürfen und können wir nicht mehr aus dem Auge verlieren?
Naja, also das Thema Nachhaltigkeit, wir haben am Anfang drüber gesprochen, als du mich vorgestellt hast, zum Beispiel nachhaltige Lieferketten. Das ist schon was, wo ich sage, das müssen wir im Auge behalten. Zum einen, ich habe zwei Söhne, die wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf diesem Planeten leben werden wie ich. Aber auch ich hoffe, dass ich noch ein paar Jährchen hier auf dem Planeten leben darf. Ist natürlich wichtig, dass das ein lebenswerter Planet ist, dass nicht alle Ressourcen aufgebraucht sind und irgendwann dastehen und sagen, okay, das war's jetzt, Spiel vorbei, da gibt's nichts mehr zu holen, ne? Also wir haben jetzt alles ausgeplündert und ist auch noch verdammt heiß und jetzt macht's wirklich keinen Spaß mehr, hier auf dem Planeten zu leben. Und dann gibt's paar, die vielleicht sich hier aus dem Staub machen und sagen, ja, dann keine Ahnung, Erde ist durch, dann holen wir uns, gehen wir jetzt auf den Mars. Das ist irgendwie nicht so mein Bild. Also das wäre was für mich, wo ich sage, okay, da schaue ich in die Zukunft, wie kann ich die Nachhaltigkeit, also nachhaltig gestalten? Sowohl ökologisch, aber auch sozial. Also ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, was ich an Lebensstandard habe und wie es in anderen Ecken der Welt aussieht und wie Menschen quasi mit einem niedrigeren Lebensstandard dafür bezahlen, dass ich ein sehr einkömmliches Leben habe, dann glaube ich, ist auf dem Gebiet der sozialen Nachhaltigkeit auch noch ein bisschen was zu tun, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken sollten. Und da, ganz ehrlich, in diesen beiden Bereichen habe ich so ein wahnsinniges Innovationspotenzial. Da gibt es Probleme, klein und groß, zu lösen. Also ich glaube, langweilig wird es uns nicht. Und das hat auch dann am Ende des Tages auch wieder mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Also ich kann auch da durch solche Geschäftsmodelle einfach vernünftig wirtschaften und für ein Auskommen und einen Lebensstandard dadurch sorgen.
Super. Magst du mal erzählen, was du konkret in Unternehmen erlebst oder auch Beispiele erzählen, wo du siehst, wie Pflanzen anfangen zu wachsen und wie die es geschafft haben, vielleicht auch mal einen Samen auszusäen oder auch da eine Veränderung zu kommen? Weil das ist ja jetzt so das, was einfach wichtig ist, dass wir uns diese Geschichten erzählen von den Pflanzen, von den Kleinen. Weil viele sehen das ja gar nicht aufgrund des ganzen Horrors um uns herum.
Ja, also es gibt natürlich Unternehmen, die mussten sich radikal neu erfinden. Also das war so ein bisschen all in.
Weil
ihr Geschäftsmodell einfach bedroht war oder weil es eben einen Wettbewerber gab, der einfach mit einer neuen Technologie um die Ecke kam und die sagen, ich kann gar nicht mehr anders. Ich muss jetzt. Und viele schaffen es nicht, aber manche haben da trotzdem die Kurve gekriegt und haben sich als Unternehmen neu erfunden. Ich würde aber gerne eingehen auf die quasi ihr bestehendes Geschäftsmodell fortführen, aber trotzdem Platz für diese neuen Pflänzchen machen. Die sagen, ja, ich zweig so ein bisschen Geld, Zeit, intellektuelle Ressourcen zweige ich quasi ab für dieses Neue, was entstehen darf. Denn ich glaube, es braucht nicht diesen großen Hebel, den es umlegt. Ich sehe viele Unternehmen, die ihr Bestandsgeschäft weitermachen und damit quasi das Neue entstehen lassen. Google hatte mal eine Zeit lang diese 80-20-Regel, wo die sagen, okay, 20% deiner Zeit, liebe Mitarbeitenden, verwendet es auf was auch immer euch interessiert. Und es sind Produkte draus entstanden. Ist ein prominentes Beispiel. Machen die heute, glaube ich, nicht mehr, aber war dadurch eigentlich sehr erfolgreich. Mhm. Auch komisch, dass man sowas irgendwie dann sein lässt. Und dann ist es halt wirklich experimentieren, weil es gibt halt keine Garantie, dass so ein zartes Plänzchen funktioniert, weil ich habe halt äußere Einflüsse. Ich habe Kundenbedürfnisse, die sich ändern können. Ich habe Märkte, die sich ändern können. Es kann ein Wettbewerber mit einer komplett neuen Idee kommen. Das kann ich ja alles nicht vorhersagen. Diese Glaskugel gibt's nicht. Gott sei Dank, habe ich ja schon gesagt, ich möchte nicht in so einer Welt leben, in der alles vorbestimmt ist. Wäre für mich eine krasse Dystopie. Und was ich festgestellt habe, um es jetzt konkret zu machen, was vielen Unternehmen dabei hilft, ist das Prinzip des leistbaren Verlusts. Also es gibt eine unternehmerische Lehre, die heißt Effectuation. Ich bin immer überrascht, dass das in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Es ist eine amerikanische Professorin, die Seriengründer untersucht hat. Und normalerweise machen die ja, ich hab hier eine neue Geschäftsidee, ich habe ein neues Produkt. Dann muss jemand bestimmen, wie viel könnte ich damit verdienen, wie groß ist der Markt, wie viele Leute können das kaufen, was könnte ein akzeptabler Preis dafür sein. Wird eine Abschätzung gemacht und dann definiere ich, wie viel kann ich investieren, damit ich am Schluss nicht mit einem Minus dastehe. Das ist so die übliche Lehre. Und die hat festgestellt, es gibt erfolgreiche Unternehmer, die das umdrehen. Die sagen, die Zukunft kann ich eh nicht vorhersagen, also ich kann jetzt irgendwie in die Glaskugel schauen und mir überlegen, was kann ich damit verdienen oder wie erfolgreich kann dieses Produkt sein. Ich lege mir den leistbaren Verlust fest. Also ich gehe davon aus, dass es nicht klappt und überlege mir aber, was kann ich verschmerzen? Also wie viel Geld kann ich verschmerzen? Wie viel Zeit, die ich da rein investiert habe, kann ich verschmerzen, wenn es eben nicht klappt? Und das nennt sich der leistbare Verlust. Und das bringt die ins Tun, weil da muss ich eben nicht mehr diskutieren und muss sagen, ja, ist jetzt der mögliche Gewinn so groß oder so groß und alle hauen sich die Köpfe ein über diese unsichere Zukunft, sondern sagen halt, okay, diese Summe,
Die schreiben wir jetzt ab,
genau. Mhm. Also wenn es schief geht, dann ist es weg. Das tut zwar weh, also bequem ist es nicht, schön ist es auch nicht.
Mhm.
Ist schon uncool, aber es bringt uns nicht um. Und das habe ich schon beobachtet, dass Unternehmen, die quasi mit dieser Logik vorgehen, dass die ganz gut darin sind, quasi neue Dinge entstehen zu lassen.
Finde ich spannend. Der leistbare Verlust.
Richtig.
Okay. Spannender Begriff. Der leistbare Verlust. Also was bin ich bereit, überhaupt erstmal freizusetzen an Ressourcen, was auch immer dann da reingehört, so, damit ich mir einen Raum schaffe, damit etwas Neues entstehen kann. Ich gehe aber erstmal davon aus, da passiert jetzt vielleicht nichts, weil wir 1000 Fehler machen oder viel länger Zeit brauchen. Ah, und ich schaffe mir einen Raum, damit es möglich ist. Spannend. Und da gibt es Unternehmen, die machen das.
Genau, es gibt Unternehmen, die gehen so vor, die sagen, ich setze mir ein Budget. Ich habe das Beispiel von Google, aber es gibt auch kleine Mittelständler, die sagen, hey, ist bei mir nicht 100% alles auf das Kerngeschäft, sondern um quasi neue Pflänzchen entstehen zu lassen, die irgendwann mal mein altes Geschäftsmodell, was ja nach aller Wahrscheinlichkeit nach endlich sein wird, ersetzen oder die mir ein zweites Standbein oder die mir einen zusätzlichen Ertrag, eine zusätzliche Ernte sichern, um jetzt mal wieder in diesem Naturbild zu bleiben. Da muss ich halt investieren, ein bisschen an Zeit. Und das ist ganz individuell. Wenn das ein kleines Unternehmen ist, das kann eine Stunde pro Woche sein, die nutzen und, keine Ahnung, 1000 Euro. Ja, das ist für viele, würden dann sagen, okay, also das tut jetzt wirklich nicht weh, mal eine Stunde die Woche, keine Ahnung. Und damit kann man echt viel machen. Also man kann damit gut experimentieren und Hypothesen überprüfen, ob dieses Pflänzchen quasi zum Tragen kommt oder ob ich eben noch mal ein bisschen ran muss und was anderes ausprobieren muss.
Spannend. Was erlebst du noch? Wie die Pflanzen anfangen zu wachsen.
Ja, ich habe am Anfang gesagt, als wir über die Heldenreise gesprochen haben, Team. Ich glaube, das braucht oft Teams, möglichst heterogen. Das ist meine Wahrnehmung, dass das hilft. Also Menschen mit unterschiedlichen Skills. Weil das eine Ideenvielfalt generiert. Also in diesem Raum jetzt, mal angenommen, Unternehmen macht das und sagt, okay, ich so viel Zeit spendiere ich drauf, dann macht es ja wenig Sinn, nur auf ein Pflänzchen zu setzen. Also jeder, der irgendwie gärtnert, wird das wahrscheinlich wissen. Es wird ja nicht jeder Samen aufgehen. Also muss ich vielleicht 10 Samen aussehen. Sprich, ich brauche Ideenreichtum und je mehr unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen ich habe in so einem Team, desto größer ist meine Ideenvielfalt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ideen quasi durchkommen.
Mhm.
Oder dass wirklich aus einem Pflänzchen was wird. Genau, und das kann man auch finanziell orientierten Menschen, die eigentlich nur so mit Zahlen und Euros jonglieren, relativ gut erklären, weil auch das machen erfolgreiche Investoren so, dass die eben nicht auf einen einzelnen Wert setzen, ja, sondern einen bunten Korb haben und Risiko streuen. Also die Argumentation fällt manchmal leicht, wenn man so in diese finanzielle Welt schaut. Und trotzdem fällt es dann den Unternehmen und Organisationen oft schwer, das dann zu übertragen, weil Heterogenität heißt natürlich auch, es entstehen Konflikte.
Eben.
Ich muss mich auf unterschiedliche Perspektiven einlassen.
Ja.
Und das muss so ein bisschen moderiert werden und Teams müssen eine Fähigkeit haben, quasi mit diesen unterschiedlichen Perspektiven umzugehen und nicht zu sagen, das ist alles doof, das hält uns doch auf und wir wollen lieber möglichst homogen sein, dann sind wir schneller.
Ja. Und wie sind so deine Erfahrungen dabei, solche heterogene Teams zusammenzustellen?
Es braucht ein Stück weit Moderation an der Stelle. Es braucht so ein bisschen Führung, Unterstützung, Begleitung, um das quasi, das zu trainieren. Ich würde mal sagen, trainieren, man kann es trainieren.
Hm.
Manchmal hilft auch Bewusstsein, dass es zum Beispiel Teamphasen gibt, einfach dann zu sagen, okay, in welcher Phase befinden wir uns gerade? Es ist völlig normal. Das braucht's. Aber wenn das gegeben ist, funktioniert's in vielen Fällen auch ganz gut. Manchmal gibt's aber auch Konstellationen, habe ich erlebt, da passt's halt nicht. Dann ist es aber auch okay, wenn so ein Team sich auflöst und neu formiert.
Also heterogene Teams, um eine Vielfalt an Ideen zu kreieren.
Ja.
So, um zu schauen, was ist denn überhaupt möglich? Also mehr auf eine kollektive Intelligenz zu setzen, statt auf das Individuelle oder immer Gleiche.
Mhm. Ja.
Auch ein spannender Punkt.
Und um jetzt nochmal die Brücke zum Thema Zukunft zu machen, es gibt noch so einen anderen Bias und der heißt Normalitätsverzerrung. Der ist ganz gut erforscht. Es wurde so im Umfeld von Unwettern, Hurricanes zum Beispiel an der Golfküste in den USA erforscht. Forscher haben sich nämlich gewundert, hey, es gibt diese Warnungen an Menschen, verlasst eure Häuser. Und das machen die nicht. Also die blenden tatsächlich diese Nachrichten und die Gefahr aus. Und das passiert auch tatsächlich im unternehmerischen Kontext. Dass quasi so Signale, was passiert in der Welt, ausgeblendet wird tatsächlich.
Anders.
Auch ein Programm, was seit Jahrhunderten abläuft, ne? Das ist eine Gefahr und in der Vergangenheit war es ein probates Mittel, sich irgendwie totzustellen und das zu ignorieren. Dann ist der Säbelzahntiger hat eben nicht gecheckt, da ist Futter, sondern ist vorübergezogen. Und das ist auch ein Verhaltensmuster, was die Unternehmen an den Tag legen. Und wenn jetzt natürlich alle homogen die gleiche Brille aufhaben, dann ist die Gefahr, dass quasi sowas nicht gesehen wird, dass man einen blinden Fleck hat, ist natürlich viel höher als in einem heterogenen Team, wo Menschen unterschiedliche Brillen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel auf Dinge haben. Die Gefahr ist natürlich dadurch dann niedriger in so einem heterogenen Team.
Ja, absolut logisch, absolut logisch. Ja. Was, Was sind noch für Kriterien, die du erforschst, wenn du in Unternehmen gehst? Oder was sind Aspekte, mit denen du die Unternehmen dazu bringst, wirklich sich, also Lust auf die Zukunft zu haben und sich auf Reisen dazu zu begeben?
Also eine Voraussetzung ist schon, dass man eine grundsätzliche Lust da ist oder ein grundsätzliches Verständnis zu sagen, hey, wir wollen unsere Zukunft gestalten. Also was nicht funktioniert, wo wir auch nicht zusammenkommen, sind Unternehmen, die komplett nur im Hier und Jetzt leben oder die vielleicht sogar so ein bisschen die Vergangenheit verklären. Übrigens auch ein Bias, den unser Kopf uns vorspielt. In der Rückschau werden halt die Sachen, die nicht so toll waren, gerne mal ausgeblendet und das Gute überbewertet aus der Vergangenheit. Und deswegen wird halt oft so gesagt, ja, es wird alles immer schlimmer und da kommt dieser Spruch, so früher war alles besser her. Eigentlich war es dann gar nicht so, wenn man das mal rational betrachtet. Aber mal angenommen, Unternehmen macht das, dann ist es halt zum einen dieser leistbare Verlust, also einfach zu gucken, wo stehen die und was ist so ein erster Schritt, der sich vielleicht unbequem anfühlt, aber trotzdem noch für die leistbar ist, damit es eben nicht dieser Bungee-Sprung ist. Du hast am Anfang über Bungee-Sprung gesprochen. Ich sage, das braucht gar nicht so viel Mut. Es gilt rauszufinden, was ist mal so ein einfacher erster Schritt nach vorne. Bei einem Produkt, bei einem Geschäftsmodell, so ein erstes Experiment. Und dann zu gucken, okay, wie mache ich die so klein wie möglich, diese Schritte? Dass ich mir eben 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Schritten leisten kann. Weil es kann ja sein, dass die ersten 4 in die falsche Richtung gehen und man sagt, ich muss jetzt da umdrehen und muss nochmal anders abbiegen. Aber wenn ich die möglichst klein mache, dann bin ich relativ früh an dem ersten Erfolgserlebnis, weil irgendwann wird ein Schritt dabei sein oder wird so ein Pflänzchen dabei sein, wo man sagt, oh ja, das trägt. Da haben wir jetzt ein erstes Erfolgserlebnis. Da haben wir jetzt einen Kunden gefunden, der hat da Interesse dran. Da hat jetzt jemand eine Kaufabsicht geäußert. Da habe ich in einem Interview mit einem Kunden festgestellt, das resoniert. Und wenn die dann dieses erste Erfolgserlebnis haben und sagen, ja, es hat jetzt Sinn gemacht, sich auf diese Reise, wenn der Nebel von der, also ich würde jetzt mal so das Bild von der Nebel von der Landkarte, wenn ich so ein paar erste Learnings habe und sage, ja, das Ganze ist jetzt so ein bisschen vertrauter, ich gehe in einen neuen Markt, ich habe da ein neues Produkt oder ich adressiere ein neues Kundensegment und das fühlt sich jetzt vertrauter an und jetzt habe ich da mehr Zutrauen auch. Dann funktioniert es meistens ganz gut und dann wird der leistbare Verlust oft auch größer, ist meine Beobachtung. Also man traut sich dann mehr zu. Dann macht es auch Spaß. Dann kommen die in so einem positiven Modus.
Also es gilt in solchen, sagen wir, wenn man Unternehmen da drin begleitet, Veränderungen auf den Weg zu bringen, ziemlich schnell Quick Wins zu
richtig
haben.
So, genau, und Quick Wins ist das Stichwort, ja.
Und auch darauf zu gucken, wenn wir wenig investieren, zu gucken, dass man auch wirklich ganz schnell ein Ergebnis hat.
Richtig.
So, um einen Weg zu bestärken. Man kann nicht ewig lang auf einer Durststrecke bleiben. Oder
genau,
irgendwo
weil dann,
im nebulösen Raum.
Genau, weil dann wird es ja immer ungemütlicher, ja. Mhm. Dann haben die Leute auch keine Lust mehr auf diese Reise, wenn die sagen, boah, also wir sind schon 6 Monate irgendwie in dieser Hängepartie und ich sehe noch kein Ergebnis, dann wird's halt, dann wird's halt unschön, dann fühlt man sich da irgendwie nicht mehr wohl.
Ja, und dann kommen auch die ganzen Widerstände hoch wahrscheinlich. Haben wir doch eh gewusst, dass es nicht funktioniert und so, das Zeug, ne?
Genau. Mhm. Und was mir noch gerade einfällt, ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Also nicht zu sagen, ich verdonne jetzt mal alle meine Leute dazu, irgendwie jetzt innovative Ideen zu suchen, sondern das einladungsbasiert zu machen. Und es wird immer Early Adopter geben, die sagen, ich fahre mit dem ersten Bus zu dieser neuen Destination. Es gibt welche, die sind vielleicht ein bisschen weniger mutig oder weniger risikobereit und die sagen, ja, lass die mal vorausgehen. Und erst mal gucken, ob es da auch gut ist. Ich warte mal hier ab. Mhm. Also das auch zuzulassen. Und das erlebe ich oft, dass dann dass da so ein, dass da alle quasi dahin geprügelt werden. Ne? Also dieser Spruch auch, ich muss alle mitnehmen. Ich sage immer Bullshit. Ich muss
ja, so
alle
Schwarz, mitnehmen. Ja.
Ich, keine Ahnung, da ist die Bushaltestelle und die ersten 5 Freiwilligen, die dürfen da gerne einsteigen. Und da ist dann auch die Energie da, weil das sind die, die ja auch wirklich sich auf diese Reise machen wollen. Und der Rest darf gerne warten. Weil es kann ja sein, dass es eben nicht funktioniert. Ne? Also da die komplette Mannschaft irgendwie auf das neue Produkt, auf das neue Thema, auf den neuen Prozess zu werfen, ist in meinen Augen völliger Unfug, weil man weiß ja noch nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil ich die Zukunft nicht voraussagen kann. Und den anderen einfach dieses, ne, okay, der, ihr müsst keine Angst haben, der Bus fährt auch noch ein paar Mal. Ne? Irgendwann werde ich dann, wenn dieses neue Reiseziel, dieses neue Produkt, dieser neue Prozess, was auch immer das ist im Unternehmen, was neu ist, wenn das trägt, werde ich schon irgendwann mal quasi einen Fahrplan aufstellen und sagen, der fährt jetzt noch 5 Mal. Und der halt beim 5. Mal nicht eingestiegen ist oder die dann nicht eingestiegen ist, ist halt dann blöd. Also da muss man schon auch mit offenen Karten spielen, aber nicht eben, ich schicke alle in diese Richtung.
Das also ist wenn, so wenn ein
wichtiger
dir,
Aspekt.
Ja, absolut. Und wenn ich dir da so zuhöre, denke ich mir, wow, das braucht aber schon auch eine unternehmerische Kultur, die all diese unterschiedlichen Wege erlaubt, möglich macht, diese Freiräume auch gibt. So sei einerseits, ihr dürft experimentieren. So, wir haben da auch ein bestimmtes Geld und Ressourcen, die wir bereit sind zu investieren, aber ihr müsst nicht, also keinen Druck aufzubauen. Und das in der Situation, wenn die wirtschaftlich eigentlich wie alle gerade ums Überleben kämpfen, da würde ich mal sagen, das ist ja fast das ideale Unternehmen. Gibt's die überhaupt?
Nee. Ich hab's noch nicht gefunden. Ich glaube, das braucht's aber auch nicht. Ich meine, was man schon sieht, Unternehmen, denen das Wasser quasi bis zum Hals steht, da zu sagen, ja, okay, komm, jetzt zweig mal ein bisschen ab und mach mal ein Experiment, da ist der leistbare Verlust null, die sind im Überlebensmodus. Da kann ich dann nur noch sagen, ja, okay, mit ein bisschen Glück schafft ihr es und schwimmt euch wieder ein bisschen frei. Oder das war's halt, ne? Die haben halt das zu spät gemacht. Deswegen kann ich immer nur sagen, ne, mach's halt noch in guten Zeiten, weil dann kannst du halt diesen Verlust noch leisten, dass mal was schief geht. Ich erlebe aber schon Unternehmen, denen es noch verhältnismäßig okay geht und die sich sowas auch leisten können.
Könnten,
aber die vielleicht noch in diesem Modus sind, ich habe ein Vorhaben und ich versuche den großen Wurf zu machen.
Ah, Start-up-Geschichte.
Ja, oder halt ein etabliertes Unternehmen, die so klassisch Produktentwicklung machen und sagen, ich setze jetzt irgendwie, die Ingenieure haben irgendwie eine geile Idee ausgetüftelt und wir brauchen jetzt für ein 2-Jahres-Projekt so und so viele Millionen, wo ich total verstehen kann und wo ich sage, naja, ich als Unternehmer würde auch nicht so eine riskante Wette eingehen. Ne? Also da würde ich dann eher hergehen und sagen, ja, wie kann ich das klein schneiden? Was ist mein erstes kleines Experiment, was mir relativ schnell zeigt, ist das der richtige Weg oder nicht? Ja, genau. Hat aber in meinen Augen, also gerade im Mittelstand, viel so ein bisschen damit zu tun, wie sind die Geschäfts Führer oder Führerinnen gestrickt. Es gibt diese, die sagen, ich als Unternehmer muss ich Risiko gehen und es gibt die, die halt eher risikoavers sind. Und oft sind es die, und das erkläre ich mir wieder mit dieser Verlustaversion, die halt schon lange existieren. Da steht halt viel Historie auf dem Spiel und deswegen sind die besonders gefährdet dafür, das quasi nicht so gut hinzukriegen. Oft gibt es dann einen Umbruch. So Generationenübergang, keine Ahnung, Nachfolge, wo auch immer die herkommt, aus der eigenen Familie oder von extern, wo sich dann oft die Gelegenheit gibt, da Dinge neu anzugehen, weil eben diese Verlustaversion nicht so hoch ist. Das ist eben nicht das, was ich mir 40 Jahre mit viel viel Arbeit und vielleicht auch der ein oder anderen schlaflosen Nacht aufgebaut habe. Das steht halt für jemanden, der das übernimmt, vielleicht nicht so stark auf dem Spiel wie für den Menschen. Deswegen mache ich denen auch gar keinen Vorwurf oder ich zeige da gar nicht mit dem Finger drauf und sage, ja, die verweigern sich da, sondern ich finde da auch eine Erklärung für, warum die sich so verhalten, wie die sich verhalten. Also ist vielleicht nicht rational, aber ist für mich erklärbar. Deswegen habe ich da auch so eine gewisse Toleranz dafür.
Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, du bist eher jemand, der sieht die Dinge positiv und hast ja selber auch einen Begriff für dich dabei entwickelt, wie du mir vorher auch gestanden hast. Toby Mystic.
Ja.
So. Und das kommt ja auch bei allem, so wie du sprichst, auch total raus. Ich sag, okay, das ist dann eben so und die müssen dann halt später irgendwie gucken. Was hat dich dazu gebracht, quasi tobimistisch zu werden?
Boah, das ist eine gute Frage, wenn ich dir das sagen könnte oder wenn ich da irgendwie das Geheimrezept oder dieses Stück DNA irgendwie extrahieren könnte. Mein Gott, was ist es? Ich glaube, es ist ein Stück weit schon Veranlagung, die da ist, Dinge mit Gelassenheit zu sehen, die ich vielleicht in meiner Kindheit von, keine Ahnung, Menschen in der Familie quasi abgeguckt habe. Also wenn ich jetzt so meine Familie durchgehe, Eltern, Onkel, Großeltern, da war diese Gelassenheit da oft. Hat vielleicht auch damit zu tun, zum Beispiel meine Großeltern hatten noch Landwirtschaft, ne? Also vielleicht war das auch so dieses im Einklang mit der Natur leben zu sehen. Es gibt halt, keine Ahnung, 4 Jahreszeiten und im Winter, du musst halt vorsorgen, aber dann, keine Ahnung, muss man sich auch mal eine dicke Jacke irgendwie anziehen. Vielleicht kommt es daher. Ein Stück weit ist aber auch vielleicht meine Neugier ursächlich dafür, in so Zukünfte reinzuspüren und die zu erforschen und irgendwie Fragen zu stellen, so was wäre, wenn das und das passiert, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Also sich auch mal zu sagen, ja, was wäre, wenn, wir haben über Trump gesprochen, was wäre, wenn der jetzt nochmal auf der, ich drehe jetzt durch Skala, dann nochmal einen Faktor 10 draufpackt und sich das einfach mal vorzustellen. Und dann, wenn es dann wirklich so kommt, zu sagen, ja, okay, habe ich mir schon mal vorgestellt, ist zwar scheiße, aber ich habe da schon mal so ein bisschen reingespürt. Also ist nicht so, dass ich mich noch nie damit beschäftigt hätte. Das trägt mit Sicherheit auch dazu bei. Und ich glaube, es ist dieser Umgang mit dem Thema Scheitern, was für mich kein Scheitern ist. Also ich war mal eingeladen auf so einem Panel, da ging es ums Scheitern und weil ich also aus dem Innovationsbereich komme, wurde ich halt auch gefragt, hey, wie gehst du mit Scheitern um und du bist in Innovation und da gehört Scheitern dazu und ich habe mich echt schwer getan, irgendwie über Scheitern zu sprechen, weil ich habe dieses Gefühl nicht, Mist, da ist was jetzt irgendwie in die Hose gegangen. Mhm. Das gibt's bei mir irgendwie nicht. Also ich habe schon Mist, verdammt, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt muss ich nochmal irgendwie einen anderen Weg suchen. Es hat jetzt nicht geklappt, das gibt's schon. Ne? Es ist nicht so, dass mich das kalt lässt. Aber das ist eher so, dass ich dann sage, ja, okay, jetzt probiere ich halt was anderes aus. Ne? Also ich mag auch diesen Spruch von Edison, der die Glühlampe erfunden hat, aber das niemals gesagt hat, weiß man ja nie. Ja. Aber dieses, ich bin nicht gescheitert, ich habe einfach 1000 Wege gefunden, wie eine Glühlampe nicht funktioniert.
Ja.
Das ist schon auch ein bisschen so in mir drin, zu sagen, naja gut, das hat halt jetzt nicht funktioniert, dann probiere ich es jetzt halt nochmal anders, weil das für mich eben keine Fehler sind, sondern ich nenne das auch Irrtümer. Also wenn ich das vorher noch nicht weiß, dann ist es ja nicht schlimm. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen und es war in dem Moment die beste, die ich mit dem vorhandenen Wissen treffen konnte. Und ja, 4 Wochen später denke ich mir, ja Mist, war nicht die richtige Entscheidung, aber eigentlich ist es Quatsch. Es war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und jetzt habe ich halt was gelernt. Und jetzt kann ich es nochmal mit dem neu erworbenen Wissen, was ich habe, kann ich nochmal einen neuen Ansatz versuchen.
Also wenn ich dir zuhöre, dann wird sehr, sehr deutlich, dass du dich dabei nicht persönlich angegriffen fühlst, beziehungsweise dich nicht abwertest, wenn etwas nicht gelingt. So, also dein Handeln und das, was du tust, ist die eine Geschichte und der, was du als Mensch bist, als Person bist und so, ist letztendlich das andere, auch wenn der eine natürlich irgendwie handelt, aber du bist nicht abgelehnt, du bist nicht als Mensch irgendwie in Frage gestellt dadurch.
Für mich ist es ein Gewinn.
Mhm.
Und dann kommt jetzt wieder dieses mit dem leistbaren Verlust ins Spiel, was ich dann teilweise mache mit Teams, die zum ersten Mal sich quasi so auf diesen Weg machen und dieses Konzept ausprobieren. Es funktioniert ja nicht beim ersten Mal. Also beim ersten Mal ist es meistens Kategorie Verlust und es, also du hast ja nicht diesen Lucky Punch, wo du sagst, okay, einmal ausprobiert, jetzt hat's geklappt. Und wenn du aber diesen leistbaren Verlust möglichst klein hältst, dann stelle ich immer den Erfahrungsgewinn, also was habe ich gelernt, daneben und sage, schau mal, jetzt gucken wir mal drauf, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dieses Kundensegment hat dieses Bedürfnis nicht, was wir dachten, die haben dieses Bedürfnis. Und wir haben dafür, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einfach dieses Beispiel mit den 1.000 Euro, weil ich das immer so schön plakativ finde. Wir haben dafür 1.000 Euro ausgegeben. Ist es nicht ein super Gewinn? Also ist es nicht ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis? Mhm. Für 1.000 Euro diese Erkenntnis, das wissen wir jetzt. Also da können wir jetzt einen Haken dahinter machen und können sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ich muss es noch so ein bisschen anders machen. Und jetzt stell dir mal vor, in dem alten Ansatz, wo wir, keine Ahnung, wochenlang irgendwie in so ein Produkt investiert hätten und wir stellen es dann fest und hätten diese Millionen dafür ausgegeben. Dann ist es wirklich scheiße. Also dann ist echt Mist und keine Ahnung, wir können mit beschämten Köpfen irgendwo rausgehen und sagen, oh Mist, wir haben 1 Million irgendwie da in den Sand gesetzt und verbraten und dann müssen jetzt die anderen Leute, die im Kerngeschäft arbeiten, müssen jetzt da lang für schuften, um quasi den Verlust wieder reinzuholen. Mhm. Also mit der Brille zu sagen, schau mal, ich habe ein Learning, ich habe was gelernt, ich habe Wissen dazu bekommen. Und das habe ich dafür gezahlt und das ist eigentlich verdammt wenig. Macht es eigentlich noch mehr Spaß.
Ja. Also, das finde ich jetzt auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, die Gewinne immer zu benennen, egal was ich jetzt gemacht habe. Also, wenn ich das nicht mache, das finde ich, matcht gerade auch so, wie ich auch mit in dem Persönlichkeitscoaching mit Leuten arbeite, egal was du gemacht hast, egal wie, schmerzhaft das gewesen ist, aber immer zu fragen, und was ist der Gewinn? Und das ist nicht nur das Learning, sondern was hat das irgendwie für mich als Mensch eigentlich, wie hat mich das weitergebracht? Manchmal finde ich raus, ich dachte, ich bin mit dem befreundet, aber es sind doch keine Freunde und dafür haben mich andere unterstützt oder so in schwierigen Zeiten. So Sachen. Also was auch immer man rausfindet. Und wenn man das nicht tut, wenn man nicht immer wieder bei diesen ganzen Prozessen quasi die Gewinne abschöpft, egal was jetzt wie gelaufen ist, dann führt man sich quasi selber diese Energie auch nicht zu.
Ja.
So, dann bleibt man, dann hungert man sich auch so aus. Ne? Das hast du auch ganz schön auf den Punkt gebracht.
Ja, und da gehört wahrscheinlich schon, keine Ahnung, vielleicht kommt das auch mit der Lebenserfahrung, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 5 Irrtümer hat und feststellt, okay, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Ja, ja, also da ist jetzt nichts passiert. Ich stehe immer noch morgens auf und kann mich im Spiegel anschauen und führe noch ein ordentliches Leben. Das hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass man das ein paar Mal durchlebt hat und einfach dann mit der Zeit mehr Selbstbewusstsein bekommt und einfach die Selbstwirksamkeit spürt und zu sagen, ja, ich habe es doch selbst in der Hand, ich kann es so ausprobieren.
Ja, und wenn es nicht so ist, das auch zu hören und darauf zu achten und sich drum zu kümmern.
Ja.
Weil wir gehen ja alle durch Phasen, wo wir dann auch mal komplett wackelig sind oder komplett an uns zweifeln.
Ja.
Aber das nicht immer dann mit allem in Verbindung zu bringen, ne? Und alles in Grund und Boden zu stampfen. Also so auch dieses, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Wir sind jetzt schon, reden jetzt schon so eine ganze Weile. Ich würde dich gerne noch fragen, wozu möchtest du andere ermutigen? Was ist für dich so wichtig, auch wenn du schon ganz viel gesagt hast, aber
ja,
trotzdem?
Ich würde das Wort ermutigen nehmen, weil ich habe es ganz oft, dass Menschen zu mir sagen, du bist aber mutig. Also, keine Ahnung, 6 Jahre Automobilbranche, man verdient da einigermaßen gut und ich hänge meinen Job irgendwie an den Nagel, wo andere sagen, boah, das ist aber mutig. Und jetzt in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen, 100%. Und ich fand es für mich gar nicht so mutig. Deswegen würde ich dazu ermutigen, dass es gar nicht so viel Mut braucht. Also jeder kann ja für sich persönlich mal so einen leistbaren Verlust bestimmen. Und der ist vielleicht viel weniger, als ich den mache. Also für manche steht da vielleicht viel mehr auf dem Spiel und dieser Schritt ist vielleicht viel, viel kleiner. Ist vielleicht nur so ein bisschen zäh irgendwo ins Wasser reinhalten oder so ein Minischritt nach vorne. Aber einfach für sich mal zu definieren, naja, was kann ich mir denn leisten, wenn's schief geht? Wo verliere ich nicht mein Gesicht? Wo tut's finanziell vielleicht ein bisschen weh, aber es ist nicht schlimm, das bringt mich nicht um? Und wo ist so eine zeitliche Komponente, die, wo ich sage, ja gut, dann habe ich halt mal 2 Stunden für irgendwas verbraten. Ich verbrate auch so Zeit mit irgendwelchem Unfug. Und das mal bewusst für so die Idee oder für so ein Vorhaben oder so einen Wunsch oder einen Traum mal zu investieren und mal so diesen ersten Schritt zu machen. Und dann vielleicht noch einen zweiten. Und nach diesem ersten Schritt dann quasi zu reflektieren und innezuhalten und sagen, wie viel habe ich jetzt eingesetzt und was habe ich jetzt dadurch eigentlich gewonnen? Was habe ich gelernt? Was habe ich festgestellt? Welche Erkenntnisse habe ich draus gezogen? Was könnte ich jetzt noch ausprobieren? Was wäre so dieser nächste Schritt? Traue ich mich vielleicht so ein bisschen mehr? Traue ich mir zu, mal 3 Stunden einzusetzen, weil irgendwie war es ja doch schon ganz cool, an diesem Thema dran zu bleiben. Traue ich mir vielleicht ein bisschen mehr Reputationsverlust oder mehr sichtbar vielleicht zu werden? Weil bei dem ersten Mal ist zwar schief gegangen, aber mitgekriegt hat es keiner. Es hat mich auch keiner irgendwie dumm angemacht oder da kam keiner, hat gemeint, Mann, Tobias, bist du aber ein Depp. Also das passiert ja oft nie. Also man redet sich das ja so ein, aber das passiert ja dann nicht. Ne? Und dann kann ich sagen, naja, okay, also wenn es jetzt mit dem kleinen Schritt nicht so richtig wehgetan hat und keiner kam irgendwie auf mich zu, hat gemeint, wie doof bist du denn? Dann könnte ich ja mal noch so ein klein bisschen mehr vielleicht machen. Und sich dann so langsam vortasten. Da möchte ich Menschen dazu ermutigen.
Es ist super schön, dir zuzuhören, wie einfach du das runterbrichst. Also sowas wie einen leistbaren Verlust auf einen ersten kleinen Schritt, so den auch wirklich jeder gehen kann oder dem man sich selber auch so zutraut. Und das einfach zu tun und wie du das beschreibst, dass es dann einfach wird. So, und dass man sich selber als jemand erfährt, der wirksam ist und eine Person, die etwas in Bewegung bringt. So, und wie wichtig diese Erfahrung ist, um sich den nächsten Schritt zu trauen und weiter etwas in Bewegung zu bringen. Das ist ganz schön. Das ist einfach so einfach. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen. Leute, hallo, habt ihr das gerade gehört? Das kann doch jeder für sich sofort umsetzen, egal in welchem Kontext. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Hast du noch ein persönliches Credo, was du quasi unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute noch so mit zum Abschied schenken möchtest?
Tja, das ist eine gute Frage. Persönliches Credo. Ich hätte eine Frage, die zu dem, was ich gerade gesagt habe, passt. Die habe ich mir manchmal gestellt und die lautet, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und die stelle ich mir schon manchmal und ja, man kann sich schlimme Dinge ausmalen, die passieren können, aber meistens sind die nicht lebensbedrohlich oder existenzgefährdend. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich, naja, also nicht lebensbedrohlich, nicht existenzgefährdend. Vielleicht hält mich so, also mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, vielleicht hält mich jemand für einen Deppen irgendwie oder für komisch. macht mir aber auch nichts aus. Und dann, also das gibt mir nochmal Kraft und Stärke, irgendwie so einen Schritt zu gehen. Ich weiß nicht, ob das für jeden tatsächlich gut tut, weil wenn man die Tendenz hat, sich da irgendwie die schlimmsten Horrorszenarien auszumalen, dann kann die Frage natürlich auch gefährlich sein. Aber für mich ist es tatsächlich so ein persönliches Credo, nachdem ich agiere und was perfekt zu diesem, was gut im Einklang zu diesem leistbaren Verlust tatsächlich ist.
Ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend und bin dir sehr dankbar, vor allen Dingen jetzt auch nochmal für diesen letzten Part. Auch wenn es gar nicht jetzt so positiv klingt, sich diese Frage zu stellen, was wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Weil in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, kopple ich mich ab von den Horrornachrichten, die ich draußen höre, und stelle mir die Frage einfach und breche sie, also stell sie mir in meinem Leben. Und plötzlich habe ich einen ganz anderen Kontext. Mhm. Und plötzlich wird das Ganze anfassbar. Und ich kann selber drüber nachdenken und ich kann es einordnen für mich. Und allein dir da zuzuhören, hat mir jetzt persönlich auch nochmal so eine Kraft gegeben. Weil wenn ich die Dinge in meinem persönlichen Kontext angucke, dann sehe ich mein gutes Leben, dann sehe ich die Freunde an meiner Seite, dann weiß ich, auf wen ich mich verlassen kann. So, dann kommen all die Dinge, die mich tragen, irgendwie ganz stark hoch. Und das gibt mir, obwohl ich eine Frage gestellt habe, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, kriege ich plötzlich ganz viele positive Antworten. Und das fand ich ganz toll, dass du uns so eine Frage zum Schluss geschenkt hast.
Freut mich.
Vielen, vielen Dank. Also, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fand es sehr spannend, mit Tobias zu sprechen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter reden, ehrlich gesagt, weil es ein unendliches Feld ist. Und vielleicht lade ich ihn einfach nochmal ein und wir führen das dann weiter. So, weil es gibt so viele Aspekte, die mich noch interessieren würden.
Ich komme gerne wieder.
Super, genau.
Vielleicht holen wir noch jemanden dazu von deinen Hörerinnen und Hörern, die das ausprobiert haben, und wir machen es mal an so einem konkreten Beispiel irgendwie. Oder es gibt ein Unternehmen da draußen, was dir zuhört und sagt, boah, ich habe da Lust drauf, aber ich traue mich noch nicht so richtig, diese ersten Schritte zu machen.
Ja.
Vielleicht machen wir da auch mal so einen ersten Schritt in Form einer Podcast-Folge.
So ein Live-Experiment, wo es hingehen könnte. Super Idee. Also habt ihr die Idee gehört? Irgendjemand, der sich angesprochen fühlt, bitte sofort melden. In den Shownotes findet ihr ja wie immer also alles zu Tobias und natürlich alles zu mir. Und bitte reagiert doch mal drauf und sagt, was euch einfällt. Und so, wir beide sind sehr gespannt. Mir hat's großen Spaß gemacht, lieber Tobias, dich heute hier zu Gast gehabt zu haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal einfach.
Ja, freue ich mich auch. Es war eine schöne Reise durch die letzten, gute Stunde.
Ja, dann schönen Tag an euch alle hier draußen. Genießt die Sonne und fragt euch mal, was das Schlimmste wäre, was euch passieren könnte und welchen leistbaren Verlust ihr dafür in Kauf nehmen könnt. Auf bald. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du meinen Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn likest, mich weiterempfiehlst oder mir eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt. Das hilft mir. Vielen, vielen Dank. Du kannst mir auch gerne schreiben, welche Themen dich interessieren. Und wenn du eine konkrete Frage hast, stell sie mir und ich werde sie direkt oder auch in einer Podcast-Folge beantworten. Danke, dass du heute mit dabei warst und mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Alles Liebe, tschüss und auf bald.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.